Willkommen auf der EduCouch. Kurz, neu und anders. Es erwarten euch zwei Spezialfolgen zur IDT 2025 in Lübeck, der größten internationalen deutschlehrenden Tagung der Welt, die nur alle 4 Jahre stattfindet. Wir tauchen daher ein in die Welt von Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache. Diese beiden Folgen sind eine Kooperation mit Cornelsen, die ihr auch auf der IDT am Stand treffen könnt. Und los geht's!
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute wieder mal mit einer Vertreterin aus der Wissenschaft. Ich freue mich auf das Gespräch mit Professor Inga Petersen. Hallo.
Hallo. Ich freue mich auch, da zu sein.
Frau Petersen, Sie forschen seit vielen Jahren im Bereich Deutsch als Zweitsprache, also DATS, und zum Thema Sprachbildung und Förderung im Fachunterricht an unterschiedlichen Universitäten in Deutschland, im Moment in Kiel. Wir hatten im Vorgespräch zum Beispiel den Punkt, dass wir über laute Möwen gesprochen haben. Das heißt, man kann auch hören, dass Sie in Kiel sind. Die sind nämlich direkt vor Ihrem Fenster.
Ja.
Zudem sind Sie dieses Jahr die fachliche Leitung der Internationalen Deutschlehrertagung. Nebenbei die größte Veranstaltung dieser Art weltweit. Und die hat einen Schwerpunkt auf Deutsch als Fremdsprache, also DAF. Können Sie zum Einstieg unseren möglicherweise in diesem Gebiet weniger bewanderten HörerInnen den Unterschied zwischen DAF und DATS erläutern?
Ja, das mache ich gerne. Das ist tatsächlich auch nicht so ganz offensichtlich, dieser Unterschied. Ganz grundsätzlich kann man erstmal eine Fremdsprache von einer Zweitsprache unterscheiden. Da würde man üblicherweise sagen, dass eine Fremdsprache in einem gesteuerten Kontext erlernt wird. Also zum Beispiel im Fremdsprachenunterricht in der Schule. Und eine Zweitsprache wird hingegen ungesteuert erlernt, beziehungsweise würde man dann eher sagen erworben. Da kann man zum Beispiel denken an Kinder, die in ihrer Familie eine Sprache sprechen und dann die Umgebungssprache erlernen. Und die Umgebungssprache wäre dann die Zweitsprache. Und meistens ist es eben auch so, dass man mit dieser Zweitsprache erst im Kindesalter oder auch später in Kontakt kommt. Die Unterscheidung ist aber auch hier schon nicht so ganz trennscharf, weil natürlich, wenn wir jetzt an neu zugewanderte Kinder und Jugendliche denken, die lernen die Sprache dann ja zum einen ungesteuert in ihrem Alltag, aber gleichzeitig oft auch gesteuert in der Schule, zum Beispiel im Deutsch als Zweitspracheunterricht. Und in dem Diskurs im Fach Deutsch als Zweit- und Fremdsprache wird es dann noch ein bisschen komplizierter. Dann nutzt man verschiedene Kriterien für die Unterscheidung. Also ein wichtiges Kriterium ist, dass man unterscheidet zwischen dem Kontext, also entweder Ausland oder Inland. Da würde man dann Deutsch als Fremdsprache im Ausland erwerben und Deutsch als Zweitsprache im Zielsprachenland. Ich finde ein Kriterium aber eigentlich noch wichtiger, und zwar sind das die unterschiedlichen kommunikativen Anforderungen, die daraus resultieren. Also SprecherInnen von Deutsch als Zweitsprache müssen kommunikative Anforderungen bewältigen in ihrem Alltag, zum Beispiel so etwas wie einen Arztbesuch, und haben dann oft noch gar nicht die notwendigen sprachlichen Mittel dafür. Die können sich ja auch nicht aussuchen, ob sie jetzt krank sind oder nicht. Sie müssen dann in die Praxis gehen und dort eben sprachlich agieren. Und im Kontext von Deutsch als Fremdsprache kann es natürlich auch vorkommen, dass man dann in einem Lehrwerk einmal das Thema Arztbesuch hat. Aber das hat natürlich eine ganz andere kommunikative Relevanz. Und ja, dementsprechend ist auch, also auf jeden Fall im Kontext von Deutsch als Zweitsprache diese Relevanz für die Bewältigung des Alltags viel, viel höher. So eine Krücke, die man nutzen kann, was ich auch oft zu den Studierenden sage, ist, wenn man die Frage stellt, warum lernst du Deutsch? Dann macht diese Frage eigentlich nur Sinn, wenn man das an jemanden stellt, der Deutsch als Fremdsprache lernt. Also eine Person im Integrationskurs, die würde man nicht fragen, warum lernst du denn Deutsch? Oder genau, auch jemanden, der eben gerade nach Deutschland gekommen ist, hier arbeiten will, da macht die Frage keinen Sinn. Aber beispielsweise eine Deutschstudentin in Japan, da könnte man schon fragen, warum lernst du denn Deutsch? Also warum bist du motiviert? Warum interessiert dich diese Sprache? da würde die Sprache Sinn oder die Frage Sinn machen.
Vielen Dank, das habe ich damit sehr gut verstanden. Wir steigen mal direkt ein in eins der aktuellsten und auch disruptivsten Themen derzeit überhaupt. Sprachmodelle wie ChatGPT oder Claude oder viele andere sind derzeit in aller Munde. Was ist aus Ihrer Sicht das Potenzial dieser sogenannten künstlichen Intelligenzen im Kontext von Zweitsprachenerwerb? Und wo sehen Sie da aber auch die Grenzen?
KI ist auf jeden Fall gerade ein ganz zentrales Thema. Das sieht man beispielsweise auch an dem Fachprogramm der IDT, die Sie eingangs erwähnt haben, also diese große Tagung. Da wird das Thema KI in unterschiedlichen Formaten behandelt. Es gibt Vorträge, Podiumsdiskussionen, Workshops. Und ja, ich denke, man muss das auf jeden Fall differenziert betrachten. KI bietet auf jeden Fall Chancen, um die Planung des Unterrichts und auch die Durchführung des Unterrichts zu unterstützen. Gerade bei so sehr zeitintensiven Arbeiten wie eben Binnendifferenzierung, Materialerstellung oder aber auch die Durchführung von Sprachstandsdiagnostik, die natürlich auch sehr wichtig ist, um dann einen bedarfsgerechten Unterricht zu planen und durchzuführen. Oder auch die Generierung von Bewertungen und Feedback. Wir wissen, wie wichtig Feedback ist für Lernprozesse, auch für Sprachlernprozesse. Und gleichzeitig, wenn man viele Schülerinnen und Schüler hat oder Lernende, dann ist es natürlich eine sehr, sehr zeitintensive Aufgabe. Und da denke ich, hat KI tatsächlich ein großes Potenzial. Wobei ich gleichzeitig auch finde, dass da auf jeden Fall noch weitere Forschung notwendig ist. Also man erahnt das Potenzial, aber das muss auf jeden Fall noch weiter untersucht werden. Und da kommt die Forschung natürlich im Moment gerade nicht so richtig hinterher. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch Herausforderungen und Risiken. Zum Beispiel ethische Fragen im Hinblick auf das Urheberrecht oder auch den Datenschutz. Also wenn wir arbeiten mit KI und beispielsweise auch die Lernenden Daten produzieren, was passiert eigentlich auch mit diesen Daten der Lernenden, zum Beispiel mit Texten, die produziert werden? Dann ein Thema, was, glaube ich, noch zu wenig beachtet wird, ist, dass KI eben auch zu Diskriminierung beitragen kann. Wenn zum Beispiel bestimmte Gesellschaftsgruppen aufgrund verzerrter KI-Daten negativ dargestellt werden oder gar nicht richtig repräsentiert sind. Also das ist ja auch immer abhängig davon, mit welchen Daten von wem eben die KI trainiert wird. Also ChatGPT, wissen wir, funktioniert zum Beispiel eben am besten für die englische Sprache und da auch für einen ganz bestimmten Sprachgebrauch einer bestimmten Gruppe, die eben eher die Mehrheit darstellt, also weiß und männlich. Das spielt natürlich dann auch im Sprachenunterricht auch eine Rolle, wo wir es oft eben auch jetzt im DATS-Kontext zumindest zu tun haben mit Minderheiten, würde ich jetzt mal sagen. Ich finde, manchmal wird so ein bisschen suggeriert, dass die KI-Anwendung bestimmte Kompetenzen und Qualifikationen überflüssig machen. Also, dass man bestimmte Kompetenzen dann gar nicht mehr erwerben muss, weil die KI das dann für einen übernimmt. Aber ich denke eigentlich eben eher, dass man noch stärker darüber nachdenken muss, welche neuen Kompetenzen und Qualifikationen sowohl Lehrende als auch Lernende eigentlich benötigen, um eben kompetent mit der KI umgehen zu können. Und dazu gehört dann auf jeden Fall auch eine hohe kritische Reflexionskompetenz der Lehrenden und der Lernenden, die mit KI arbeiten. Und auch das müsste dann natürlich Einzug halten in den Unterricht oder auch in die Ausbildung der Lehrkräfte.
Da muss ich trotzdem noch mal ein bisschen radikaler nachfragen. Sie beschreiben die Potenziale jetzt vor allem, ich nenne es mal so, in der Optimierung von Unterrichtssituationen. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es nochmal ganz anders laufen wird. Werden Menschen in ihrer Mehrheit in Zukunft in Zeiten KI-gestützter Simultanübersetzer überhaupt noch Deutsch lernen wollen oder irgendeine andere Sprache in einem Unterrichtskontext. Weil, wie wir vorher schon irgendwie erwähnt hatten, Leute haben Alltagssituationen vor sich, die sie lösen möchten. Und wenn ich einen Simultanübersetzer habe, der auch noch KI-gestützt ist, der eine ausreichend hohe Qualität mir liefert, wieso sollte ich noch Deutsch lernen?
Also, ich finde das immer schwierig, das so als Dichotomie zu sehen. Also entweder das eine oder das andere. Auf jeden Fall ist, glaube ich, klar, dass KI einen sehr großen Einfluss haben wird in den nächsten Jahren und Bildungsprozesse und auch sprachliche Bildung massiv verändern wird. Ganz genau wissen wir vielleicht noch nicht, was passiert. Können wir nicht wissen. Aber ich glaube, solche Sprachhandlungssituationen können eigentlich eher vielleicht perspektivisch als eine Mischform gesehen werden. Also menschliche Kommunikation und dann zum Beispiel ein Übersetzer auf dem Handy. Weil wenn wir lernen und insbesondere auch Sprachen lernen, Sprachgebrauch als etwas Soziales verstehen, wo es auch darum geht, Beziehungen aufzubauen zu anderen Menschen, teilzuhaben an einer bestimmten sprachlichen Gemeinschaft, zu einer sprachlichen Gemeinschaft dazuzugehören, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass KI-basierte Werkzeuge diese Aufgabe komplett übernehmen können. Beziehungsweise der Begriff Werkzeug macht eigentlich schon deutlich, dass es eben ein Werkzeug ist, also eine Ergänzung zum Lernen, aber kein Ersatz. Und ich finde es gut, dieses Potenzial nochmal zu betonen. Also KI kann auf jeden Fall viele kommunikative Hürden nehmen oder erleichtern, zum Beispiel im Urlaub oder gerade auch im Zweitsprachenkontext, wenn wir nochmal an den Arztbesuch denken. Da ist es wirklich toll, dass sich die Übersetzungsmöglichkeiten so verändert haben, verbessert haben. Aber für echte Teilhabe ist meines Erachtens mehr notwendig. Also ich kann mir beispielsweise nicht vorstellen, dass neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler dauerhaft mit einem Simultanübersetzer dem Biologie- oder Sportunterricht folgen oder dass Menschen mit einem Simultanübersetzer im Krankenhaus andere Menschen pflegen.
KI wird also Ihrer Meinung nach nicht alles können und auch sollen. Was können also zum Beispiel Bildungsmedienanbieter tun, um hier Lehrkräfte und SchülerInnen in diesem Thema noch besser zu unterstützen?
Ich finde es auf jeden Fall wichtig, dass die Lösungen didaktisch fundiert sind. Also eine KI hat ja keine didaktische Ausbildung oder kein Studium absolviert. Und es ist eben oft nicht transparent, woher die Daten kommen oder was genau das für Daten sind, mit denen die KIs trainiert werden. Also da würde ich es begrüßen, wenn mehr Transparenz hergestellt wird. Und ich denke, so zentrale Prinzipien, die zum Beispiel auch bei der Erstellung von Lehrwerken beachtet werden, also wo es um so etwas geht wie eine bestimmte Progression, den Zuschnitt auf bestimmte Lernniveaus, das müsste alles auch beachtet werden und irgendwie deutlich gemacht werden, was da auch für ein didaktisches Konzept dahinter steht. Und was ich ganz wichtig finde, ist auch Anwendungen zu entwickeln, wo eben die Lehrkräfte auch mit eingebunden werden. Also genau das, dass es nicht irgendwie etwas ganz Autonomes ist, was im Unterricht passiert, sondern dass eben die Lehrkräfte die KI nutzen können für den Unterricht, sozusagen in so einer Kooperation, und auch mitgestalten können. Ja, und dann das, was ich vorhin sagte mit dem Datenschutz, das finde ich auch noch einen wichtigen Aspekt, dass man dann auch weiß, eben woher kommen die Daten und was passiert auch mit den Daten, die dann entstehen bei der Unterrichtsvorbereitung oder Durchführung, sowohl von den Lehrkräften als auch von den Lernenden.
Nachfrage nach einer Konkretisierung. Wie kann also KI sowohl im Zweitsprachenerwerb als auch im sprachsensiblen Fachunterricht helfen? In welchen Szenarien? Gibt es dabei auch Unterschiede in den Einsatzszenarien?
Ja, also über Einsatzmöglichkeiten im Sprachunterricht hatten wir ja schon gesprochen, also beispielsweise eben Erstellung von binnendifferenzierenden Materialien, Sprachstandsdiagnostik, Feedback. Im sprachsensiblen Fachunterricht sehe ich eigentlich ähnliche Anwendungsmöglichkeiten. Vielleicht nochmal, ich weiß nicht, ob alle wissen, was der sprachsensible Fachunterricht ist.
Vielleicht wollen Sie das nur ganz kurz erläutern.
Ja, genau. Also das ist die Idee, die sich so durchgesetzt hat, ungefähr seit 20 bis 30 Jahren, dass eben auch in dem regulären Fachunterricht, also sei es der Biologieunterricht, der Geschichtsunterricht, der Kunstunterricht, Sprache stärker als Medium des Lernens reflektiert und bewusster eingesetzt werden sollte. Also Lernprozesse basieren eben immer auf Sprache. Lehrkräfte nutzen Sprache. Schülerinnen und Schüler brauchen bestimmte sprachliche Kompetenzen, um auch fachliche Kompetenzen zu erwerben. Und dementsprechend gibt es jetzt auch an vielen Universitäten in Deutschland Module für alle Lehramtsstudierende, wo eben auch jetzt beispielsweise die Geografielehrkraft etwas darüber lernt, was ist eigentlich wichtig für mich als Lehrkraft, als Sprachvorbild oder wie kann ich die Sprache im Geografieunterricht auch bewusster einsetzen. Und in Hinblick auf KI sehe ich da vor allem das Potenzial, dass das Scaffolding erleichtert werden kann. Also Scaffolding bedeutet, dass der Unterricht ganz konsequent in Hinblick auf sprachliche Anforderungen analysiert wird. Man dann überlegt, können meine Lernenden diese sprachlichen Anforderungen schon erfüllen? Und wenn nicht, welche sprachlichen Hilfen kann ich geben, um eben die Lernenden dazu zu befähigen, diesen sprachlichen Anforderungen gerecht zu werden, um damit dann auch das fachliche Lernen zu unterstützen? Und ganz konkret könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass es eine Lehrkraft einen bestimmten Lehrwerkstext einsetzen will und die KI dann helfen kann, die sprachlichen Anforderungen oder Herausforderungen in diesem Text zu erkennen. Also man würde da sprechen von Bildungssprache, die in diesem Text steckt. Und dann könnte man beispielsweise auf der Grundlage auch sagen, okay, ich möchte zum Beispiel für zwei Lernende, die ich in meiner Gruppe habe, die jetzt noch nicht so gut Deutsch können, eine vereinfachte Textversion haben oder eine didaktisierte Textversion mit Worterklärung oder bestimmten differenzierenden Aufgaben. Also da sehe ich auf jeden Fall ein Potenzial. Gleichzeitig würde ich aber auch davor warnen, dann wiederum zu denken, okay, dann brauchen die Lehrkräfte ja gar keine sprachdidaktische Kompetenz mehr. Das macht dann alles die KI, ne? Also natürlich muss man dann trotzdem auch die Lehrkräfte weiter ausbilden und sensibilisieren, damit sie dann auch die Qualität dessen, was die KI produziert, einschätzen können. Ein weiterer ganz wichtiger Punkt, Mehrsprachigkeit. Das ist, glaube ich, auch noch etwas, was ein großes Potenzial darstellt, sowohl im Sprachunterricht als auch im sprachsensiblen Fachunterricht. Also es wird viel einfacher, die mehrsprachigen Kompetenzen der Lernenden auch als Ressource in den Unterricht einzubinden und auf andere Sprachen zurückzugreifen. Also zum Beispiel durch Übersetzungstools oder auch dadurch, dass die Lernenden die Möglichkeit haben, vielleicht Aufgaben, die gestellt werden, in ihrer Erstsprache zu bearbeiten und da erstmal diese Hürde zu nehmen, um sich dann auch tatsächlich mit den fachlichen Inhalten auseinandersetzen zu können. Und das wäre jetzt, glaube ich, im Fachunterricht tatsächlich auch eine große Innovation.
Wir machen einen Sprung auf das internationale Parkett, also zu DAF. Sie sind, wie erwähnt, die fachliche Leitung der Internationalen Deutschlehrertagung 2025 in Lübeck. Und mir fällt dabei auf, dass Sie auf den ersten Blick gar keine DAFlerin, sondern eine DATZlerin sind. Wie sind Sie also zu dieser Rolle gekommen und was wird Ihr Beitrag bei dieser Tagung sein?
Ja, also erstmal vielleicht noch zu der Frage, bin ich DATZlerin oder DAFlerin? Da würde ich sagen, nach außen hin, aufgrund der Denomination meiner Professur, bin ich zwar DATZlerin, Aber im Herzen bin ich auf jeden Fall auch DAF-lerin. Also ich habe auch DAF studiert und auch lange als DAF-Lehrkraft gearbeitet, zum Beispiel unter anderem in der Türkei. Aber in der Forschung habe ich tatsächlich einen DATS-Schwerpunkt. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass diese Unterscheidung zwischen DAF und DATS, habe ich ja eingangs erläutert, die gibt es zwar, aber trotzdem verstehen wir uns als ein Fach. Und die IDT richtet sich auch sowohl an DAF-Lehrkräfte als auch DATS-Lehrkräfte. Und auch im Fachprogramm spiegelt sich das wieder, dass eigentlich für alle was dabei ist. Ja, wie bin ich zu dieser Rolle gekommen? Also die allerersten Gespräche zur IDT 2025, die haben schon 2017 stattgefunden. Da ist Martin Herold auf mich zugekommen. Das ist der Geschäftsführer der Deutschen Auslandsgesellschaft in Lübeck, also die Institution, die auch Hauptveranstalter der IDT ist vor Ort. Und Martin hat mich gefragt, ob wir die IDT gemeinsam nach Lübeck holen wollen. Und ich dachte, eine IDT in Schleswig-Holstein, das ist eine schöne Vorstellung. Schleswig-Holstein ist auch mein Heimatbundesland. Und ich bin selber auch ein großer IDT-Fan, bin schon als Studentin auf IDTs gewesen und habe dann auch als Doktorandin auf einer IDT einen meiner ersten Vorträge gehalten. Dann gab es 2019 die erste Machbarkeitsstudie. Also inwieweit ist es eigentlich realistisch, die IDT in Lübeck durchzuführen? Und ja, jetzt 6 Jahre später steht die IDT vor der Tür. Man sieht, dass das mit einem sehr langen Vorlauf einhergeht.
Spannend. Was erwarten Sie sich ganz persönlich von der IDT, von dieser 2025er, für Sie sehr speziellen IDT, gerade in Bezug auf die Zusammenarbeit von Forschung, Bildungspolitik und Unterrichtspraxis?
Ich erwarte oder wünsche mir vor allem auch viel Aufmerksamkeit für das Fach, dass wir auf diese Weise auch die Politik auf uns aufmerksam machen. Also es ist wirklich eine unglaublich große Tagung. Wir sind jetzt Stand heute bei ca. 2400 angemeldeten Teilnehmenden.
Okay.
Und ja, also wir werden auf jeden Fall sehr präsent sein in Lübeck. Und ich hoffe eben, dass wir durch die Tagung, durch die Diskussion, auch durch die Auswirkung, die die Tagung haben wird, Impulse geben und Veränderungen anstoßen können. Und ganz wichtig ist mir da insbesondere der Bereich der Lehrkräfteprofessionalisierung.
Spannende Vorstellung, eine Stadt, die von Deutschlehrkräften geflutet wird. Ich habe noch eine neue Rubrik dabei für diese Folge. Ich nenne sie den IDT-Fragenhagel. Das heißt, ich stelle eine ganz kurze Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Erstens, die IDT 2025 in 3 Worten.
Vielfalt, Diskurs und Begegnung.
Was macht diese IDT anders als die vorherigen? Sie haben schon erwähnt, Sie kennen die schon seit ganz langem, diese Tagung. Was macht diese besonders oder anders?
Ja, die IDT findet 2025 in Norddeutschland statt. Das ist etwas Besonderes. Zum letzten Mal war das 1974 der Fall. Da wurde die IDT tatsächlich auch in Kiel ausgetragen. Eine weitere Besonderheit ist, dass wir zum ersten Mal in der IDT-Geschichte auch sehr viele Privatquartiere haben. Also 250 Lübecker Familien öffnen ihre Häuser für die internationalen Gäste, die wir erwarten. Und was auch neu ist, dass wir ganz bewusst versucht haben, das Programm ein bisschen zu verkleinern und gleichzeitig trotzdem auf eine sehr große Vielfalt zu setzen auf unterschiedlichen Ebenen. Also was die Formate betrifft, was die Vortragenden betrifft. Ja, also Verkleinerung und Vielfalt.
Vervollständigen Sie folgenden Satz. Die wissenschaftliche Leitung bedeutet für mich,
nachts von der IDT zu träumen.
Ein Programmpunkt, auf den Sie sich persönlich am meisten freuen?
Also ich glaube, ich freue mich sehr auf die Eröffnung, einfach weil es dann endlich losgeht nach den vielen Jahren der Vorbereitung. Aber wahrscheinlich dann auch auf den Abschluss am Freitag, wenn wir dann alles geschafft haben. Ein ganz besonderer Programmpunkt ist für mich auch die Preisverleihung im Rahmen des Podcast-Wettbewerbs. Also wir haben zum ersten Mal einen Podcast-Wettbewerb ausgeschrieben und da auch fast 40 Einreichungen aus der ganzen Welt bekommen von Lehrkräften, die sich mit sprachenpolitischen Themen auseinandergesetzt haben. Und da findet eben am Freitag auf der Abschlussveranstaltung die Preisverleihung statt. Das wird sicherlich sehr spannend.
Was sollte jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin unbedingt mitnehmen?
Also unbedingt Lübeck, Norddeutschland, wetterfeste Kleidung und ganz wichtig für die IDT Neugier.
Ein praktischer Tipp für IDT-Neulinge.
Wenn Sie es noch nicht getan haben, dann unbedingt zum Empfang am Dienstagabend anmelden. Da sind alle Teilnehmenden eingeladen. Also das wird ein riesengroßer Empfang und es ist ganz gewiss für alle etwas dabei. Also es gibt Musik, Essen, Poetry Slam, eine Sektbar und sogar einen Popcornwagen.
Wir gehen zurück zum Gespräch. Wir haben noch ein paar kleine Fragen am Ende. Der IDT-Fragenhagel ist hiermit beendet. Wenn Sie sich vorstellen, wir würden im Jahr 2035 nochmal im Rahmen zum Beispiel eines Podcasts miteinander sprechen, was wünschen Sie sich bis dahin für den DATS-Unterricht im deutschsprachigen Raum? Was wäre also Ihre Idealvorstellung einer Entwicklung?
Also meine Idealvorstellung wäre, dass die Bedeutung qualifizierter Lehrkräfte stärker erkannt wird und dass diese Lehrkräfte dann auch wertgeschätzt werden und angemessen vergütet werden. Das ist, glaube ich, die Grundlage dafür, dass wir dann auch tatsächlich qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten DATS-Unterricht oder auch DAF-Unterricht anbieten können. Das trifft auf den DAF-Bereich genauso zu, der dann auch zu entsprechendem Erfolg führen kann.
Nachfrage, obwohl ich schon ziemlich eine Vorstellung habe, was Sie sagen werden, um den Kreis auch zum Anfang zu schließen. DAF, DATS wird diese, ich nenne es jetzt mal Trennung der Disziplinen, in Zukunft überhaupt noch die Rolle spielen, die sie heute spielt?
Ja, also ich würde tatsächlich nicht von einer Trennung sprechen, sondern eben tatsächlich vielleicht von einem Unterschied. DAF und DATS ist eine Disziplin, wir gehören zusammen, das ist wie zwei Seiten einer Medaille. Es gab vor einigen Jahren mal eine Ringvorlesung, da wurde mit dem Titel Deutsch als Sprache, das war sozusagen der Versuch mal zu überlegen, okay, brauchen wir diese Unterscheidung überhaupt noch? Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzen wird, aber wichtig finde ich trotzdem eben ständig auch darüber zu sprechen, die eigenen Begrifflichkeiten zu reflektieren. Und die können sich natürlich langfristig auch verändern. Also Begriffe, die wir vor 30 Jahren verwendet haben, die würden wir heute nicht mehr gebrauchen. Deshalb, mal schauen, was kommt.
Wir sind bereits am Ende mit folgender Frage. Welche Frage hätten Sie heute gerne beantwortet, die ich Ihnen aber leider nicht gestellt habe?
Ich hätte mir vielleicht die Frage gewünscht, was ich mir von der Politik, von der Bildungspolitik wünsche für unser Fach. Und da würde ich es schön finden, wenn nicht nur immer die Bedeutung von Deutschkenntnissen für Integration und Teilhabe postuliert wird und Sprachkenntnisse eingefordert werden, sondern wenn eben sprachliche Bildung auch tatsächlich als wichtige gesellschaftspolitische Aufgabe verstanden wird, die von qualifizierten Lehrkräften eben übernommen wird und wo dann auch die entsprechenden Rahmenbedingungen hergestellt werden, um diese sprachliche Bildung zu realisieren.
Mit diesem wunderbaren Schlussstatement beenden wir diese Folge der EduCouch. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch, Frau Petersen, und bin gespannt, was die Ergebnisse der IDT bringen werden.
Ja, ich auch.
Vielen Dank und auf Wiedersehen.